Alma kann ja jetzt sprechen. Übrigens ganz normal, gut etwas leise, aber komplette Sätze und vor allem kann sie Opa sagen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass mein Leben durch dieses eine kleine Wort einen neuen Sinn bekommen hätte, aber es steht doch für etwas Ungeheuerliches und etwas Kostbares. So gehen wir, wenn es die Zeit und die Umstände erlauben, also mehr oder weniger in einer gewissen Regelmäßigkeit, samstags in der Früh alle zusammen spazieren. Es neulich blieb dann Alma etwas zurück. Sie rennt eigentlich sowieso entweder vor, bleibt stehen oder geht in eine andere Richtung. So wie Theo zum Beispiel. Ne? Ich ging also zu ihr und sie starrte auf den Gehweg. Ich starrte auch auf den Gehweg und entdeckte eine winzig, also wirklich winzig kleine Schnecke. Wir starrten beide auf die Schnecke. Und es war wirklich eine kleine Schnecke. Sie versucht gerade auf die andere Seite des Weges zu kriechen. Schnecken sind sehr langsam, weil sie ihr Haus immer auf ihrem Rücken tragen. Das ist zwar nützlich, aber auch sehr mühsam. Zielstrebig und überaus mutig hatte die Schnecke bereits ein kleines Stück des Weges zurückgelegt. Allerdings, der größte Teil lag noch vor ihr und die Wahrscheinlichkeit, heil auf der anderen Seite anzukommen, war eher unwahrscheinlich. Ich würde mal sagen, gleich null. Denn der Weg war belebt. Viele Fußgänger, Jogger und Radfahrer nutzten ihn an diesem Morgen. Jeder kleine Stein auf dem Schotterweg musste ihr in ihrer Wahrnehmung wie ein riesiger, schroffer Felsen erscheinen. Sie hätte auf der ursprünglichen Seite bleiben sollen. Da war ein kleiner Bach mit einer saftigen Wiese am Ufer. Aber aus welchem Grund auch immer, diese Schnecke, sie hatte den Entschluss gefasst, den Weg zu überqueren. Sie war in größter Gefahr. Wir könnten sie vorsichtig aufheben, schlug ich vor, und sie auf die andere Seite bringen. Dann würden wir ihr, glaube ich, einen großen Gefallen tun. Alma starrte unentwegt auf die Schnecke. Dann nickte sie zustimmend und sagte ganz, ganz leise, fast unhörbar, ja. Vorsichtig, mit einer gewissen Feierlichkeit setzten wir die Schnecke behutsam ins frische Gras auf der anderen Seite des Weges ab. Ich muss sagen, manchmal tut es richtig gut, die Perspektive zu wechseln und die Welt mit anderen Augen zu betrachten. Aber im Grunde sollte uns doch ein Wechsel von Perspektiven heutzutage leicht fallen. Medial vernetzt mit Informationen, überflutet, ständig technischen Neuerungen ausgesetzt, sind wir doch geradezu geübt im Revidieren von Standpunkten und im Übernehmen neuer Ansichten, im Nachdenken, im Umdenken, im Neudenken. Das ist ja auch zunächst erstmal gut und lobenswert, wenn wir mental flexibel sind. Also, da es ja heute Sonntag ist und wir zum Gottesdienst versammelt sind, könnt ihr euch denken, worauf ich hinaus will. Die Botschaft des Evangeliums setzt, und das ist jetzt wirklich wichtig, Flexibilität und Bereitschaft zum Umdenken, zum Neudenken voraus. Allerdings geht es hier nicht etwa um ein Update der Software, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, sondern wohl eher um einen Austausch der Software. Wenn jemand zum Glauben kommt, bewirkt die frohe Botschaft ja nicht etwa nur den Wechsel eines Standpunkts, sondern im Wesentlichen sehr viel mehr, nämlich letztlich die Transformation der gesamten Identität. Demzufolge heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist die Kraft der Auferstehung Christi in uns, die in uns lebt und somit ein Teil von uns wird. Sie beginnt gleich im Hier und Jetzt in uns zu wirken. Diese Kraft führt unverzüglich zu Veränderungen von Eigenschaften. Bringt zum Beispiel Menschen zusammen, verändert unser Denken und unsere Wahrnehmung, respektiert auf der anderen Seite unsere eigene Individualität in Vielfalt und reicht zudem weit über unser irdisches Leben hinaus. Christus ist aus der Ewigkeit zu uns gekommen, in unsere Raum-Zeit-Wahrnehmung, um dann in der Auferstehung wieder in die Ewigkeit zurückzukehren. Das finde ich, wenn man sich das mal klar macht, atemberaubend. Aber das eigentlich Atemberaubende daran ist doch, dass Gott infolgedessen auch uns, die wir durch unseren Glauben mit Christus verbunden sind, mit in diese Verheißung hineinnimmt. Er nimmt uns mit hinein in die Perspektive eines neuen Lebens, das hier und jetzt beginnt. Er hieß Bob und wir teilten uns für eine gewisse Zeit das gleiche Zimmer. Bob war Engländer. Seinen Nachnamen habe ich über all die Jahre inzwischen leider vergessen. Und obwohl ich glaube, der englischen Sprache einigermaßen mächtig zu sein, verstand ich kein Wort, wenn er mit mir redete. Bob sprach Cockney, einen vollkommen unverständlichen Londoner Dialekt. So bestand unsere Konversation im Wesentlichen nur aus längeren Monologen seinerseits. Er lachte dabei oft und machte ständig irgendwelche Scherze. Dass ich ihm nie antwortete, schien ihn nicht im geringsten zu stören. Er hatte sich offensichtlich schnell damit abgefunden oder vielleicht war es ihm auch ganz recht, dass ich ihm nicht antwortete. Was ich aber der Ehrlichkeit halber nicht wirklich zu 100% bestätigen kann. Bob war damals Anfang der 1980er schätzungsweise 60 oder 70 Jahre alt. Genau konnte man es nicht sagen, denn er hatte kaum noch Zähne, was ihn älter erschienen ließ, als er vermutlich wirklich war. Bob war früher lange zur See gefahren und anschließend obdachlos und schließlich Alkoholiker geworden. Wir wohnten in La Brie, einer christlichen Kommunität in Südengland. Vermutlich Mitleid und schlichte Nächstenliebe waren wohl in erster Linie die Gründe, dass man ihn dort aufgenommen hatte. Die Betreiber von La Brie ermöglichten ihm so ein Minimum an Lebensqualität in Form eines sicheren, warmen und vor allem trockenen Schlafplatzes. Bob war Ranald McCauley, einem der Leiter von La Brie, irgendwann aufgefallen. Immer wenn Ranald nach Gretham in den kleinen Nachbarort zum Tanken oder Einkaufen fuhr, stand Bob irgendwo an der Straße, zerlumpt, mit einer Flasche Schnaps in der Hand, winkte und prostete er Ranald dabei immer wieder in der gleichen fröhlichen Art zu. Das muss wohl eine ganze Zeit so gegangen sein. Sobald Ranald nach Gretham fuhr, war Bob schon da, als ob er auf ihn gewartet hätte. Ranald hielt irgendwann sein Auto an, kam ins Gespräch mit Bob und diese kleine Unterhaltung mit Bob wurde irgendwann zur Gewohnheit. Ranald erzählte ihm von seinem Glauben und bot ihm schließlich eine Unterkunft in La Brie an. So kam Bob nach La Brie. Soweit ich es mitbekommen habe, hat er dann auch nie mehr Schnaps getrunken, hatte damit aufgehört. Das war vielleicht auch so eine Art Agreement zwischen ihm und Ranald. Vielleicht hat er es doch heimlich gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Also, La Brie, ein altes englisches Herrenhaus aus rotem Backstein, mit einem großen Garten, der ohne Abzäunung in die freie Natur überging, eingebettet in die sanften Hügel Südenglands, dann auf der anderen Seite ein Zimmernachbar, der ununterbrochen redete, aber von dessen Ausführungen man kein einziges Wort verstand. Vielleicht war das genau das Richtige für mich, das, was ich damals brauchte, wenn wir einen Neustart mit Jesus wagen. Dann wird es spannend. Jedenfalls, der Name Labrie war Programm. Er kommt ja eigentlich aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Herberge oder Zuflucht. Und genau das, ein Ort der Zuflucht und Erbauung, war es dann auch letztlich sowohl für mich als auch für Bob. Obwohl ich eigentlich, zum Bibelstudium gekommen war, um meinen damaligen Neustart ins Christsein theologisch zu untermauern. Ja, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man eine Wasserleitung zum ersten Mal aufdreht, dann zischt und knallt es manchmal und dann schießt mit einmal ganz viel Wasser ohne Kontrolle durch die Leitung. So oder ähnlich ging es mir damals in meinem Glauben. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr auf solche Christen trefft, habt Geduld mit ihnen. Sie beruhigen sich wieder. Gebt ihnen eine Chance und schenkt ihnen etwas Zeit. Auch denke ich manchmal, unser Leben ist gleich vielleicht eher einer Fahrt mit einem alten, klapprigen Bus. Und dieser Reisebus, er hält an verschiedenen Stellen des Lebens an. Und alle möglichen Leute, Begegnungen und Erfahrungen steigen in den Bus ein. Im Grunde wissen wir nicht, wohin die Reise geht. Doch dann steigt jemand ein und ihr spürt sofort, der hat Kompetenz, der hat Erfahrung. Dem kann ich vertrauen und ihr lasst ihn ans Steuer und ihr lasst ihn den Bus fahren. Die Vergangenheit sitzt noch mit im Bus und fährt mit. Aber ihr lasst euch nicht mehr von ihr bestimmen, weil euer Leben eine neue Ausrichtung, einen kompetenten Busfahrer oder, wie die Bibel es ausdrückt, einen guten Hirten hat. Christus. Irgendeines Nachmittags in Labrie hieß es dann, für mich vollkommen überraschend, in der sogenannten Tea Time, plötzlich Bob wird getauft. Ich war verblüfft. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hinter dem Herrenhaus auf der großen Wiese im Garten. Die Taufe als solche lief dann auch relativ unprätentiös ab. Es erschien mir eher improvisiert und spontan wie eine Art Nottaufe, wenn es so etwas überhaupt gibt. Ich musste unwillkürlich an die Taufe des sogenannten Kämmerers aus dem Morgenland, aus der Apostelgeschichte denken. Wo Philippus zu dem Kämmerer sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und so wurde er unverzüglich getauft. Apostelgeschichte 8, Vers 37. Nun nach einem abschließenden Segen und kurzen Gebet kam Bob mit zotteligem Bart, verschwitzt und schmutzig von der zuvor unterbrochenen Arbeit im Garten, mit Tränen in den Augen, direkt auf mich zu und umarmte mich als einem der wenigen, die mit einer Tasse Tee in der Hand daneben standen. In dem Augenblick wurde mir plötzlich klar, wie wenig Kontakt er anscheinend zu den anderen in der Kommunität hatte. Das konnte ich nicht fassen. Ich hatte ihm doch auf seine Monologe nie geantwortet. Ich wusste nichts von seinem Leben. Ich wusste nichts von seinen Höhen und Tiefen, von seinen Erfolgen und Misserfolgen. Ich wusste nichts von seinen Verletzungen, von seinen Verlusten. Ich wusste nicht, ob er je eine Frau gehabt hatte oder Kinder. Ich wusste nichts. Vielleicht, ja bestimmt sogar, hatte er mir alles erzählt. Aber ich hatte ja nichts verstanden. Trotzdem, etwas irgendwie Großes war geschehen. Und ich konnte sie nicht sehen, aber ich konnte sie spüren. Es war so, als ob Engel Bob umrenkten und ihn schützten, ihn bei der Hand nahmen, ihre Flügel um ihn legten. Gut, es erscheint jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber Bob fing an zu zittern. Dann lachte er wieder mit Tränen in den Augen und freute sich diebisch wie ein kleines Kind. Er wusste es. Ein neues Leben war ihm geschenkt, unerwartet, unfassbar und überwältigend. Vielleicht können wir bestimmte geistliche Wahrheiten bzw. Aussagen der Bibel in ihrer Radikalität eh nur aus der Sichtweise einer neuen Identität nachvollziehen. Der neuen Identität, von der ich zu Anfang bereits gesprochen hatte. Bob spürte vielleicht in just diesem einen kurzen Moment, dass Gott ihn, ja bestimmt sogar, auch wenn das für uns vielleicht manchmal schwer vorstellbar ist, in Christus bereits hier und jetzt vollkommen geheiligt, vollkommen rein und vollkommen neu aufgenommen hatte. In dieses geistliche Gewand bzw. weiße Kleid gehüllt und geschützt werden wir einmal vor ihm stehen, ohne irgendeinen Fehler, von aller Verdammnis für immer freigesprochen. Gott sieht uns bereits hier aus dieser anderen, dieser neuen, aus seiner Perspektive. Und ich glaube, es ist heilsam und gut, wenn wir uns das immer und immer wieder klar machen, um den Mut und die Zuversicht angesichts unseres Versagens und unserer Unzulänglichkeit hier in dieser Welt nicht zu verlieren. So heißt es in der Offenbarung 7, Vers 9 bis 12. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Die riefen mit großer Stimme und sprachen: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten, und die vier Gestalten fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Theologe und Prediger John MacArthur sagte einmal: In dem Moment, wo du Jesus annimmst, wiedergeboren wirst und in das Reich Gottes eintrittst, wirst du ein komplett neuartiger Mensch. Und das ist so wichtig, dass wir uns das klar machen, denn die Veränderung bei deiner Errettung ist einschneidender als diejenige bei deinem Tod, denn du besitzt schon die neue Natur und bist bereits ein Bürger des Reiches Gottes. Der spätere Tod begleitet dich in diesem Sinne letztlich nur noch in die Gegenwart Gottes. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen.